Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Wir haben heute am Anfang einen Dreiklang aus Besuchern, die Großbritannien besucht haben bzw. besuchen werden, Staatsmänner. Und daraus entspinnt sich gerade eine freundschaftliche Stimmung, wie wir es überhaupt nicht erwartet hätten, Benita. Es ist ja fast Happiness angesagt, so.
Eine glückliche Beziehung.
Friendship, wo man hinschaut.
Ja, also der Monat Juli ist sehr geprägt von Besuchen in Großbritannien, europäischen Besuchen. Letztes Mal, als wir sprachen, stand, glaube ich, Macrons Besuch kurz bevor.
Friendship.
Ja, der hat gerade den Pfund umgewechselt zum Rüberfahren.
War er den Pfund gewechselt, Brigitte hat ihn nochmal eine reingewirkt, bevor aus dem Flugzeug raus aussteigen durfte. Und er hatte eben einen wunderbaren State Visit und es war ein unglaubliches Spektakel wieder. Der König war da und alle haben sich getroffen und die Pferde und die Uniformen und die Bands. Wirklich schön. Und ich fand es aber so ein bisschen, habe ich mir gedacht, okay, es ist so, die europäischen ehemaligen Großmächte Frankreich und England treffen sich und machen ein Spektakel wie vor 150 Jahren. Mhm. Und was haben sie eigentlich noch zu sagen in dieser modernen Welt? Haben sie überhaupt noch wirklich genug Kraft, um irgendwas wirklich anzustoßen oder irgendwas durchzusetzen? Also sie fangen ja eigentlich klein an, nämlich erstmal damit, dass Frankreich und Großbritannien überhaupt wieder auf einen freundschaftlicheren Fuß kommen.
Ja.
Ist natürlich eine lange Erbfeindschaft. Es gab ja auch den 100-jährigen Krieg zwischen diesen beiden
Ländern. Aber wann war der eigentlich?
Der ist schon lange.
Wann war der? Aber man ist ja grundsätzlich ausgesöhnt, würde ich sagen.
Man ist grundsätzlich ausgesöhnt, aber das ist schon, also natürlich die Deutschen sind noch viel schlimmere Feinde, aber die mit den Franzosen, da hadern sie auch immer so ein bisschen. Also die Engländer sagen immer, die Franzosen, die waschen sich alle nicht und stinken und dabei waschen sich die Engländer ja nicht.
Und gleich so pauschal dann.
Und außerdem stinken die Franzosen ja nicht, weil die haben ja das Parfum erfunden.
Doch, deswegen haben sie es ja erfunden.
Ja, aber vordergründig zumindest. Ja.
Aber jetzt sind wir schon 250 Jahre zurück.
Also der 100-jährige Krieg ist ja noch viel
Zukunftsgewandten
länger.
Also Podcast.
Aber manche wollen ja auch gern wieder im Mittelalter leben. Also
ja, insofern, zum Beispiel im 100-jährigen Krieg. Ja, wann war der? 1300 irgendwas oder
das
1200.
Das müssen wir dann nochmal schauen. Schreiben aber nicht in die Show.
Nee, wir schreiben überhaupt
nichts selber.
Wir
haben mündige Hörerinnen und Hörer, die dann selber nachschauen.
Ja, ja. Aber dazu gibt es jetzt noch eine kleine royale Anekdote, weil ich weiß nicht, ob unsere HörerInnen wissen, das Wappen des Prince of Wales, das hat so drei so Art Straußenfedern.
Aha.
Und drunter steht Ich dien. Und ich dachte früher immer, komisch, Ich dien, das klingt ja echt deutsch, wie Ich dien.
Aber dien, also nicht Ich bin dien, sondern ich komme dien, sondern
ich entspreche der dien-Norm.
Also nicht dien auf Englisch, D-I-N und auch nicht diener auf
also hier. Nicht Dekan und auch nicht deutsche Industrie, sondern
D-I-E-N. Ich dien, wie ich diene.
Oh, interessant.
Und ich dachte immer seltsam, aber das muss walisisch sein, weil walisisch könnte auch ich dienen, könnte auch irgendwie walisisch sein. Und dann habe ich irgendwann mal viel später in einem gelehrten Buch nachgelesen, während des 100-jährigen Kriegs hat der böhmische König, auf Englisch heißt er John the Blind, war in einer Battle auch, und zwar auf Seite der Franzosen und wurde vom Prince of Wales gemeuchelt, in der Schlacht erdolcht oder erlanzet. Und damals haben anscheinend sogar noch die Prinzen und die Könige selber mitgefahren.
Ja, die waren vorne dran mit.
Das ist erstaunlich.
Ja, klar.
Das macht man heute nicht mehr so.
Nee, heute sitzt du im Panic Room.
Ja.
Und
aber es war auch bei Herr der Ringe, das ist ja auch ein Historiendrama.
Ja, stimmt.
Da gehen die auch immer
vorweg.
Vorneweg,
ja, klar. Also damals, jedenfalls der damalige Prince of Wales hat diesen King John the Blind in dieser Schlacht umgebracht.
Ja.
Und hat sich dann dessen Wappen geklaut als Zeichen des Triumphs. Und das war natürlich deutsch sprechend, sprach Böhmisch damals in Böhmen.
Mhm.
Und dessen Wappen war halt Ich dien und mit diesen drei Federn. Und seitdem ist das Wappen des Prince of Wales.
Ach, wow, und wie kamen wir jetzt aber mit unserer...
Was man da wieder alles erfährt, gell? Das ist wirklich nochmal wert, eigentlich unseren Podcast auch weiterzuempfehlen.
Hat mit Brexit wenig zu tun, aber vielleicht doch irgendwie.
Ah, irgendwo, der Grundstein wurde ja vielleicht auch schon ein bisschen früher gelegt.
Wir kamen über die Franzosen drauf und den 100-jährigen Krieg.
Also Macron war da, der König war da.
Was hat denn der Macron eigentlich mitgebracht? Das würde ich auch noch
Der hat wahrscheinlich eine Makrone mit.
Macarons.
Luxemburger Lied.
Der bringt immer Macarons mit.
Ich weiß gar nicht, was er mitgebracht hat, aber was er jedenfalls versprochen hat und was jetzt seit ewigen, ich glaube seit Hunderten von Jahren das erste Mal in Großbritannien ausgestellt sein wird, ist The Bayeux Tapestry. Das sagt euch sicher viel,
gar
oder?
Gar nichts.
Sagt euch gar nichts. Tapestry ist so ein Wandteppich.
Ja, deswegen haben wir ja dich.
Wow, heute geht es aber richtig heute in die Details.
Ja, Wahnsinn.
Von Straußenfedern ja. über
und was ist da das Besondere dran?
Heute, liebe Kinder, lernen wir was. Bayeux Tapestry ist ein riesiger Wandteppich und da ist drauf bestickt die Vorbereitung zum Norman Conquest. Und wissen wir, was der Norman Conquest ist?
Oh mein Gott, das ist wie eine Geschichtsstunde gerade.
Oh, no toll, idea.
Also Großbritannien ist ja eine Insel, die überhaupt noch nie eigentlich eingenommen wurde. Und man merkt es auch überall, wenn man durch diese Insel fährt. Es ist überall alles sehr alt und nicht kaputt, außer sie haben es selber kaputt gemacht. Und natürlich im Zweiten Weltkrieg The Blitz und ein bisschen. Coventry, ja. Aber ansonsten, und auch der Blitz war im Vergleich zu anderen Sachen doch ein bisschen wenig. Und es ist alles so, wie es immer war. Und es gibt natürlich auch eine besondere Atmosphäre. Die letzte Conquest, eben das letzte Mal, als Conquistadores da sozusagen eingedrungen sind, war 1066, The Norman Conquest.
Die Älteren erinnern sich, ja.
Ja, die Älteren unter uns erinnern sich. Die Normannen sozusagen da eingefallen. Deswegen heißt es The Norman Conquest und es war 1066. Und das war und auf der Bayeux Tapestry ist die Vorbereitung zu diesem Conquest sind da festgehalten worden damals. Mhm. Und das ist in Frankreich und schon immer und schon ganz lang. Und jetzt wird es aber nach England ausgeliehen. Und das war
wie groß ist das Ding?
Ich glaube, ziemlich groß.
Wird es dann eingerollt,
ich schätze mal, wahrscheinlich wird es im British Museum gezeigt.
Also nicht in Downing Street, weil da hat er ja auch so Tapestry-Geschichten, aber noch bei Boris Johnson.
Zu klein.
Also, viel zu klein, aber können wir ja schneiden. Also.
Ja, man könnte es natürlich zurechtschnippeln. Ja. Nee, das wird ganz... Ich weiß nicht, wo es ausgestellt wird. Und ich muss jetzt auch sagen, mein Knowledge ist gar nicht so wahnsinnig groß, weil ich zum Beispiel auch gar nicht weiß, war das lange immer in England und wurde dann irgendwann von den fiesen Franzosen irgendwann verschleppt nach Frankreich und jetzt wird es mal ausgeliehen. Weiß ich gar nicht, aber es ist eine große Geschichte.
Der kam ja über Gastgeschenke und deswegen, also wenn man jetzt immer wieder den Bezug zu unserer Sendung hier herstellt, das alles hat natürlich mit diesen Besuchen zu tun und dass wir hier Zeitsprünge von über 1000 Jahren machen, ist nur normal, weil wir hier das ganze Bild erfassen, um auch zu verstehen, wie es dann vor fast 10 Jahren
zum Brexit kam. Und deswegen, auch wenn Leute sagen, der Brexit ist jetzt nicht mehr relevant, das war ja erst vor ganz kurzem und der ist natürlich relevant, wenn selbst The Norman Conquest noch relevant ist.
Aber der Macron, wissen wir nicht, der war aber auf jeden Fall dort, wurde denn dort auch irgendwie ein Freundschaftsvertrag, wie wir
Nein. Also das wurde jetzt nicht so ein Freundschaftsvertrag. Die sind aber, ich habe es jetzt heute nochmal nachgelesen, die französisch-englische Beziehungen werden doch, sind noch tiefer als die deutsch-britischen, werden so angesehen zumindest. Mhm. Was die beiden ausgemacht haben, ist erstmal, dass sie sich ihre atomaren Sprengkörper teilen.
Ja,
wenn
liebevoll
jetzt,
werden die zusammen gepflegt.
Wenn der Russe jetzt käme, dann würden sie sich gegenseitig da auch irgendwie helfen mit ihren nuklearen Kapazitäten, weil jeder hat natürlich seine eigenen und die Franzosen hatten noch nie offiziell gesagt, dass sie ihre nuklearen Kapazitäten auch für NATO-Sachen ausgeben würden. Und das die Engländer schon, die hatten schon immer gesagt, das ist auch für NATO, auch unser Nuklear. Und Franzosen hatten das wohl bis jetzt noch nicht und jetzt haben sie gesagt, zumindest als europäische Nuklearmächte sind wir jetzt beide da, sind wir uns einig, wir würden das beides benutzen, wenn es sein müsste. Haben sie ausgemacht und dann haben sie vor allem, was die Immigranten betrifft, was ja Nigel Farages Dauerthema ist, er steht ja gern am Strand und zeigt auf irgendwelche Schlauchboote und sagt, hier, da sehen wir ja mal wieder, wie das hier alles verlottert ist. Es kommen tatsächlich jede Woche ungefähr 800 Leute in Schlauchbooten an Stränden in Großbritannien, kommen natürlich aus Frankreich. Mhm. Und seit Brexit ist es viel schlimmer geworden, weil sie rausgefallen sind natürlich aus den europäischen Mechanismen und die Franzosen auch wahrscheinlich noch mit Fleiß sich überhaupt nicht mehr drum gekümmert haben, Leute davon abzuhalten, auf diese Bötchen zu steigen. Mhm. Und jetzt haben sie ein neues Abkommen, das heißt irgendwie one in, one out. Also das heißt, die Franzosen nehmen wieder welche zurück. Mhm. Allerdings können sie aussuchen, welche. Und dafür nehmen die Engländer welche vorher ausgesuchten aus Frankreich. Also es ist
Mensch,
wirklich...
Und alle sprechen über Menschen, das ist schon krass.
Ja, das ist wirklich alles absurd, weil ich weiß auch natürlich nicht, was das dann, wie viel das dann am Schluss bringt. Und es wurde also kritisch beäugt. Aber Keir Starmer hat gesagt, ein Riesenfortschritt und endlich mal das erste Mal. Und auch Macron hat gesagt, seit 9 Jahren ist es jetzt das erste Mal, dass wir zusammen irgendeinen Plan ausgeheckt haben. Das sind alles Pläne, also wie das dann...
Aber man ist zumindest froh, dass man wieder gemeinsam Pläne schmiedet überhaupt.
Ja, da ist man froh drüber. Und ich glaube, der Macron State Visit, kann man sagen, war ein Erfolg.
War ein Erfolg.
Und dann ist er wieder abgereist.
Und dann kam der Nächste gleich an.
Ja, da war ein bisschen Pause, ein paar Tage.
Bisschen Pause, aber jetzt,
und dann jetzt
gestern,
gerade,
recently.
Gestern, was haben wir denn heute für ein Datum? Wir wissen ja nicht,
wir sprechen heute am 18.07. miteinander.
Und gestern?
Veröffentlicht ein paar Tage später.
Na, wer weiß.
Oder vielleicht.
Das hängt vor allem an der Technikabteilung, die aber gerade eventuell erwägt, in Streik zu gehen.
Was? Oh, what? Die Technikabteilung also hat heute Nachmittag
werden.
Kein Casual Friday, sondern einen Output
Friday. Was sind denn die Forderungen der Technikabteilung?
Ach, wir schweifen ab.
Das sind Interna. Die haben,
interna.
Das,
genau. Wir haben hier nichts zu suchen.
Nee, die haben hier nichts zu suchen. Wir sprechen am 18.07.25 und gestern am 17.07. war Friedrich Merz zu seinem ersten Staatsbesuch in Großbritannien. Manche sagen, hätte es mal ein bisschen früher machen können, aber sie haben sich ja auch schon getroffen vorher auf verschiedenen Gipfeln.
Ja, sie haben sich schon gesehen.
Ja, sie haben sich in Kanada auch am G7 und so weiter.
Ja, ja. Und sie verstehen sich eigentlich so ganz gut, oder?
Ich glaube schon. Ja. Also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendeine Kälte herrscht oder eine Abneigung. Und der Friedrich kann ja auch gut Englisch.
Das ist es.
Ja, ja.
Das Blackstone-Englisch.
Ja, er kann vielleicht gut amerikanisch.
Investoren-Englisch.
Ja. Aber Krisenmanagement-Englisch.
Ja. Also ich glaube, es ist ganz gut, es ist gut gelaufen, dass er war da, es ist gut gelaufen. Die beiden haben alles Mögliche ausgetauscht und sich eben auch da war das Herzstück, muss man sagen, Verteidigung.
Ja,
war auch
wurde
da.
Wurde als erstes genannt.
Wurde als erstes genannt, auch in der abschließenden Pressekonferenz, die dann ist ein Freundschaftsvertrag unterschrieben worden. Mhm. Das gab es vorher noch nie anscheinend, einen deutsch-britischen Freundschaftsvertrag. Gab es noch nicht, den gibt es jetzt und der wurde dann unterschrieben, hat man anscheinend länger gesucht, wo können die das unterschreiben, wo ist das ein guter Ort, und dann haben sie es im Victoria and Albert Museum unterschrieben in London, ein großes, fantastisches Museum, so wie das Kunsthistorische Museum oder so in Wien, nur noch viel größer mit einer Riesensammlung und benannt eben nach Queen Victoria und ihrem deutschen Gatten. Albert Victoria war auch Deutscher, aber das wollen wir jetzt nicht so genau betrachten. Jedenfalls deutsch-britische kordiale Beziehungen und deswegen ein geeigneter Ort für die Unterzeichnung und die Pressekonferenz. Und da ging es eben auch zuerst um Defense.
Ja, und dann ging es auch darum, dass eben junge Menschen jetzt viel einfacher bald wieder einreisen können.
Das war wohl ein großes Anliegen von Merz oder von der deutschen Regierung, dass da Fortschritte gemacht werden, dass vor allem junge Leute viel einfacher wieder nach Großbritannien können und zum Beispiel Schulausflüge. Mhm. Also wenn du jetzt mit einer Schulklasse eine Woche irgendwie dahin willst, dass dann nicht jeder riesen Formulare ausfüllen muss. Und wahrscheinlich, ich meine, dieses Youth Mobility Scheme, das gibt es noch nicht, aber das wird ausgearbeitet. Und das war wohl ein großes Anliegen von deutscher Seite, dass das besser ist. Weil, also ich glaube, das ist auch eine gute Idee, denn es ist ja an sich auch perfide, jungen Leuten, wenn wir uns überlegen, sagen wir mal, du hast 10 während das alles passiert ist und du bist jetzt 15, 16 oder so, und du kennst gar nicht mehr die Welt vor Brexit.
Ja.
Das merken wir nicht so doll, weil wir ja immer noch in Europa uns frei bewegen können, wenn nicht gerade Herr Dobrindt uns dazwischen funkt. Aber die Engländer, die jungen Engländer kennen das gar nicht mehr.
Mhm.
Und damit veränderst du ja dann auch die ganze Weltwahrnehmung einer Generation. Es ist schon, finde ich, sehr wichtig, dass da Erleichterungen kommen und dass da drauf gedrungen wird. Und die beiden haben sich, glaube ich, prächtig verstanden und haben jetzt, gibt es einen Freundschaftsvertrag. Und
hat der auch wirtschaftliche Auswirkungen über die Rüstung hinaus? Weiß man da schon was?
Ich meine, das können ja die Länder, können ja nicht einzeln solche Sachen verhandeln.
Ja, eben. Wir sind ja im Gegensatz zu UK sind wir ja noch in der EU.
So, stimmt, ja.
Und deswegen gibt es da eigentlich weniger bilaterale Vereinbarungen.
Es wurde, und ich fand es auch ganz interessant gestern, während dieser State Visit war, also ich habe dann so ein bisschen online geschaut, auf der FAZ war es teils ganz oben und dann relativ weit oben, im Guardian war es zum Teil auch ganz oben, vor allem während der Pressekonferenz, in der Times zum Beispiel war es ganz unten irgendwie so eine kleine Nachricht. Und im Telegraph, da habe ich nur kurz drauf geschaut, da war die Headline, da ging es gar nicht darum, sondern nur, dass die EU jetzt wieder die UK zwingt, in EU-Kassen einzuzahlen. Und zwar Beträge, die keiner weiß, die sind nach oben offen. Da geht es um dieses Vereinbarung vom Mai oder so, dass man eben den Grenzverkehr erleichtert für Waren. Und das muss auch ja natürlich irgendwie überwacht werden. Und das kostet alles Geld. Und da muss Großbritannien natürlich auch dazu zahlen. Und auch Vifom sagt natürlich, schreit nur rum, also Starmer würde Brexit-Betrayal machen vorne und hinten und links und rechts und sich mit diesen perfiden Europäern überall unter den Tisch ziehen lassen.
Wöchentlich, ja. Wie damals die 350 Millionen Pfund,
ja, also,
die auf dem Bus standen.
Es ist schwierig, ja. Und die Regierung Starmer hat sowieso einen sehr
Populismus
schwierigen
funktioniert.
Stand. Ja, es funktioniert, weil was... Das hast du ja gerade auch gesagt.
Ja, das ist ja auch dann immer noch so unser Nebenthema.
Was du gerade vorher sagtest, dass du ganz erstaunt warst, dass Reform so hoch...
Dass Reform so momentan, also das habe ich jetzt nur gelesen, ich war wirklich überrascht.
Ist gleich Farage-Partei.
Dass die in den Umfragen jetzt mit dieser, wahrscheinlich, das ist ja auch so eine Art Sonntagsfrage dann... Wie das dann genau die Zahlen gelesen werden, das ist ja nochmal wegen des anderen Wahlrechts, dann vielleicht wird es hier nicht richtig interpretiert, aber auf jeden Fall hätten die Reforms gute Zahlen momentan.
Ja, wahnsinnig gute Zahlen.
Und es wird gemutmaßt, dass sie, wenn jetzt Wahl wäre, auch eine Chance hätten, tatsächlich zu gewinnen.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, weil es liegt wahrscheinlich an verschiedenen Dingen. Erstens dem Populismus in der Praxis, weil gerade Reform auch darin hervorragend ist, immer zu schreien, anzuklagen, überhaupt keinerlei Rezepte zu liefern. Also natürlich keinerlei Grautöne zuzulassen, aber auch überhaupt nicht mal irgendwas vorzuschlagen, sondern nur auf Missstände vermeintliche Missstände ständig hinzuweisen. Farage, und das sagte ich ja schon manchmal, der hat ja 5 Abgeordnete. Der ist morgens, mittags, abends, hat man das Gefühl, auf allen Kanälen. Und die Medien haben da wirklich viel mit zu verantworten, weil das Sprachrohr, was dem, also ständig die Plattform, die dem geboten wird, ist immens.
Ist und nur die Lautstärke oder ist es ist einfach?
Die Frequenz und die Lautstärke. Und dann eben auch ohne, ich meine, an sich, wenn du den im Studio hast und dann sagt er wieder irgendwas, du müsstest doch die ganze Zeit ihn dazu befragen, okay, du bist ja Herr Brexit. Wo sind denn jetzt die 1000 tollen Benefits? Dann wird er natürlich immer sagen, ja, Brexit ist nicht richtig durchgeführt, das liegt ja nur daran. Aber da kannst du ja du kannst es ja widerlegen, ganz einfach. Indem du sagst, ja, Brexit war so ist so hart durchgeführt worden, wie überhaupt nicht, wie es überhaupt nicht vorgesehen war, etc., etc. Oder was ist mit den Einwanderungszahlen, was ist mit Lebenshaltungskosten, was ist mit NHS, also alles von
Gesundheits- und diese Fragen werden nicht gestellt.
Diese Fragen werden einfach nicht gestellt und die Menschen scheinen extrem vergesslich zu sein. Das ist seltsam.
Ja.
Das ist wirklich seltsam. Und
woran meinst du, liegt das?
Deprimierend. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist teils, weil wir leben ja in einer Aufmerksamkeitsökonomie und jeder mag anscheinend Geschrei und je brutaler und blöder es ist, desto lieber mögen wir es und wir klicken drauf und die Algorithmen drücken uns nach oben, weil wir sprechen ja auch oft von traditionellen Medien zu neuen Medien. Alles, was algorithmusbedingt ist, je mehr Krawall, desto besser. Ja. Und das merken die traditionellen Medien und die versuchen natürlich mitzuhalten in Viewer-Numbers, weil dann geht es ja um Werbung und deswegen steigt da jeder drauf ein und es ist wirklich fatal. Ist fatal für eine Demokratie, weil es ist keine Zeit, irgendwas wirklich zu beleuchten. Und egal, auch wie, was du lügst und was du sagst, es wird einfach durchgehen. Es wird durchgelassen, weil ich glaube, es ist keine Zeit. Auch kein Redakteur hat mehr die Zeit. Ja. Es wird immer nur, wir haben 24/7 News-Cycle und da muss ständig irgendwas Neues geliefert werden.
Nachgeschoben, ja. Und du musst natürlich auch immer ja aufspringen auf die Sachen, die gerade dann oben
sind.
Und deswegen sind es ja auch immer nur ganz speziell eingegrenzte Themen, die halt permanent dann drauf sind. Und dieses Narrativ, wir seien jetzt hier in irgendwie unruhigen Zeiten so, ist ja auch, zahlt ja darauf ein, dass man eben eigentlich immer so das Gefühl hat, wir müssen ja auch jetzt alle aufmerksam sein, weil wir sind ja gerade in ganz schwierigen Zeiten.
Aber 1066 waren auch unruhige Zeiten.
Wir wiederholen uns eben, also auch bei Rom oder auch die Schlacht von Salamis oder so. Es waren immer unruhige Zeiten, nur damals gab's halt, hat man das halt auf die Marmorplatte eingehämmert. Das hat dann ein bisschen gedauert.
Ja.
Und dieses Gerede immer davon, dass wir eben jetzt so wahnsinnig schwierige Zeiten haben und früher hatten wir überhaupt keine schwierigen Zeiten, ist einfach totaler Käse. Und wenn man einfach ein bisschen tiefer reinsteigt, wie eben neulich, ich glaube, das habe ich neulich schon mich drüber aufgeregt, habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen, ich lese ja noch Zeitungen ab und zu, hat das jemand raschelt, einen Redakteur geschrieben, in den 90er Jahren haben wir ja quasi alle irgendwie gar nichts zu tun gehabt und da ist auch nichts passiert. Mhm. Und jetzt gerade war 30. Jahrestag des Massakers in Srebrenica. Mhm. Da ist sehr wohl was passiert. Mhm. Wir hatten 8 Jahre lang einen schlimmen Krieg, der noch viel näher an uns dran war als der jetzige. Und jetzt so zu tun, als ob die 90er Jahre so ein Hort der Glückseligkeit waren, das ist einfach totaler Käse.
Ja, natürlich ist es ein Käse, aber nur hatten wir damals kein Social Media und haben uns halt 24/7 das reingezogen und dann noch vor dem Schlafen gehen. Das ist ungesund für unsere Gehirne und für unser ganzes seelisches Dasein. Und dann müssen wir auch noch eben ertragen, dass Donald Trump aus allen Kanälen uns anruft.
Ah, das wird der dritte Besucher übrigens sein in unserem Dreiklang, nämlich.
Müssen wir jetzt mal wieder auf die Uhr schauen.
Ja, wir schauen
auf
die Uhr, aber
wir sind noch in der Zeit. Ja.
Sag mal, der kündigt sich an oder ist schon der Termin fest?
Ja, Donald Trump ist ja, Keir Starmer ist natürlich wild darauf bedacht, Donald Trump bei Laune zu halten, weil immer noch wird ja gegen aller Evidenz gehofft, dass ein tolles Handelsabkommen mit den USA, keine Ahnung, ein wunderbares Moment für Großbritannien sein wird oder für die Wirtschaft. Als er damals bei seinem Antrittsbesuch bei Trump war, hat er ihm ja die Epistel überreicht von King Charles, die Einladung zum Staatsbesuch vom König. Trump ist der erste Regierungschef überhaupt, der 2 Staatsbesuche haben wird. Gab es noch nie. Also auch wenn du Angela Merkel und 3-mal Bundeskanzlerin warst, man wird immer nur einmal zum Staatsbesuch mit König und so. Man kann schon öfter kommen und dann kann man auch den König treffen oder so, aber das ist dann mehr so leger, zum Arbeitstreffen. Aber
also ohne Krone.
Ein Staatsbesuch mit allem Wahnsinn, was die halt mit dann aufzufahren Krone, haben, mit Krone und mit Kutsche und mit Gedöns.
Ach, das gibt es nur einmal.
Mit dem sogenannten Pomp and Circumstance, das gibt es nur einmal.
Ah,
wenn es überhaupt gibt.
Toll, das war doch mal ein Zirkus hier in München auch.
Ja, das hieß aber Pomp Duck.
Ah ja, gut. Ach so. Okay, da war noch die Ente.
Das war vor Weihnachten und da gab es dann noch eine Ente. Wobei eigentlich muss es doch ganz gegeben haben.
Ja,
egal.
Pomp Goose. Und so. Also auf jeden Fall, das ist interessant. Ja. Das heißt, das kriegt der Trump 2-mal.
Ja, und Trump beim ersten Mal hatte man ja schon gemerkt, damals haben sie natürlich auch schon gehofft, dass ihnen das irgendwie milde stimmt und so, sodass was Tolleres kann er sich einfach natürlich überhaupt nicht vorstellen und hat sich damals auch völlig daneben benommen. Also er hat die Queen quasi aus dem Weg geboxt und vor sie gestellt und so.
Gibt es ja die schöne Folge von Nackte Kanone.
Ach, das hast du letztes Mal schon. Damals hat er sich schon total daneben benommen und alle erwarten natürlich neues daneben benehmen. Und der König ist, also sagt man, und das stimmt wahrscheinlich auch, extrem unglücklich darüber, dass er diesen widerlichen Sack jetzt nochmal empfangen muss. Mhm,
um mal diplomatisch
und
zu bleiben.
Er hatte gehofft, das habe ich jetzt heute aus gut informierten Kreisen habe ich das gehört, dass es einfach eine Visite nach Schottland, weil da hat er einen Golfplatz in der Nähe von Aberdeen hat er einen Golfplatz.
St. Andrews ist doch so ein toller Golfplatz.
Ja, aber der gehört nicht Herrn Trump.
Ein Trump-Golfplatz.
Ja, ein Trump-Golfplatz. Und das,
den muss er inspizieren.
Und muss da mit seinem Kart drüber gefahren und irgendwie dann ein bisschen rumschlagen. Und Charles hat wohl gehofft, dass er ihn dann so nach Balmoral so einfach mal so einladen kann. So zum Balmoral's, das so Schloss in Schottland, was
auf so ein paar. Aber dann können Sie vielleicht so ein High-Tea machen irgendwie High-Tea, und so ein okay.
Ja,
aber das wird eben jetzt nicht sein, Fasane. Weil...
Kein wie heißt es, Antibiotikum-Fasan,
Chlorfasane. Wer weiß, die sind ja schon auch, die warten schon.
Anyway, für die Neuhörer. Starmer hat gesagt, nein, das muss wieder ein voller Staatsbesuch mit in London sein, da gibt es gar nichts und das muss jetzt auch im September schon sein und nicht erst, der Charles hatte gehofft, das kam vielleicht irgendwann in 3 Jahren oder so. Nein, jetzt im September, und Starmer hat den König overruled, also das darf er ja auch, er ist ja auch der gewählte Premierminister und King Charles muss da klein beigeben. Und jetzt wird im September, wird Trump zur nächsten vollen Staatsvisite anrücken. Und man macht sich schon bereit, also die Fahrt, die er dann haben wird durch London an den ganzen Bushaltestellen, gibt es ja immer Werbung. Und es ist auch in England schon hier ja auch manchmal digital, also es wechselt.
Ja.
Und ich weiß nicht, wer es finanziert, aber gestern wurde schon gezeigt, es wird überall Trump und Epstein, oder Epstein. Die Epstein-Files und die ganze Epstein-Geschichte ist ja für Trump zurzeit ein bisschen schwierig.
Ja. Ja.
Und sie wollen überall Trump und Epstein zeigen. Riesige Demonstration ist natürlich schon schon angemeldet, weil die Briten generell jetzt keine großen Trump-Fans sind.
Ja.
Und
das wird ja
toll. Letztes Mal war ja dieses Farage riesige.
Schon, oder? Die verstehen sich schon.
Aber gut. Da ist natürlich auch wieder das Disconnect. Die Leute finden Reform toll. Ich glaube, viele Leute, die Reform irgendwie toll finden oder sagen, ja, die wählen wir jetzt mal, weil alle anderen sind blöd. Wenn du sie fragen würdest, ja, und wie findest du denn so Trump, würden sie trotzdem sagen, finden sie unmöglich. Mhm. Also es gibt sicher auch welche, die sagen, finden Trump super. Mhm. Aber so die richtige Verbindung machen die Leute, glaube ich, dann oft doch nicht. Es geht dann auch zu viel ins Detail, das zu überlegen. Ja.
Aber die Freundschaft in dieser Folge überwiegt und selbst vielleicht wird auch dieser Besuch im September irgendwie in irgendeiner Weise friendly werden.
Das bestimmt, aber wo geht's denn eigentlich, also dann schon auch in Buckingham Palace?
Ja, oder? Buckingham wird ja renoviert und ich hatte
echt, wie die Feldherrnhalle?
Also ein super Bild, das kann man natürlich selber auch nachschauen. Also es war jetzt noch Macron, das hat jetzt unser guter Friedrich Merz nicht gekriegt, weil ich glaube, das war auch mehr so ein Arbeitsbesuch, ich weiß nicht. Jedenfalls bei Macron, es ist in Windsor Castle zurzeit. Windsor Castle ist eben in Windsor, außerhalb von London. War anscheinend das Lieblingscastle der Queen außer Balmoral. Und da in einer dieser Riesenhallen war ein Tisch gedeckt für 160 Leute.
Ah ja.
Ein Tisch.
Das schön. Ist einfach alle an einem Tisch.
Alle an toll. Einem Tisch.
Ja, das ist wichtig.
Ja, natürlich.
Und das ist ein
ja
diplomatischer.
Ja.
Macht alle an einem Tisch auch springen.
Und wer macht dann die Tischordnung, wenn ihr das bräuchtet?
Ja, die Kärtchen zu schreiben, das ist auch nicht.
Aber das ist ja ein diplomatischer Hochseilakt. So einem Tisch.
Super. Das ist wahnsinnig schwierig, ja. Aber schwieriger ist tatsächlich an runden Zehnertischen.
Ach so.
Weil dann musst du ja wirklich, jeder Tisch ist ja für sich dann so eine Insel, die man irgendwie adäquat. Na, ich finde lange Tische eigentlich schon gut, wenn man auch mit mehr Leuten sprechen kann. Aber trotzdem natürlich sehr politisch, wer wo sitzt. Man könnte es aber eigentlich machen in, zum Beispiel, man könnte es auch nach Größe oder sowas.
Ja, ach so, oder nach Farbe der Krawatte. Und oder des Kleides.
Oder so, ja.
Es
gibt verschiedene mitnehmen. Oder nach Alter oder also
die Tischordnung.
Die Tischordnung.
Aber auf jeden Fall, das ist ja auch schon jetzt.
Das war bei Macron, genau. Das wird bei Trump natürlich, weil es ein
Status
ist, wird es Burger geben an einem Tisch für 160 Leute. Und auch der König ist zum Beispiel auch deswegen da hin und her gerissen, nicht nur weil er Trump einen Widerling findet und so weiter, sondern auch wegen Kanada. Weil er ist ja auch der Staatsoberhaupt der Kanadier.
Ja.
Und Trump sagt ja immer, das ist gar kein Staat, sondern das ist der 51. also State, Federal State of the United States. Und das ist King Charles extrem unangenehm und das mag er gar nicht.
Aber dann könnte er vielleicht den Trump ja mal ein bisschen rügen.
Er könnte ihn ein bisschen rügen,
aber das ist natürlich nur sehr diplomatisch.
Rügen. Ja, das ist doch
da wäre vielleicht wieder Friedrich Merz gefordert,
auf Rügen
einzuladen. Toll.
Also wir schweifen ab.
Ich muss noch mal kurz fragen, wie ist es denn, wenn jetzt, Trump findet das ja alles toll, diese Royals. Und wenn jetzt,
wegen Gold.
Ja, wegen Gold und Royal und überhaupt.
Das ist schon so sein Einrichtungsstil.
Ja, ich würde sagen, wenn jetzt der the King of England ihn wirklich rügen würde und sagen, also so geht's nicht und so, das geht nicht und das nicht, würde er das dann irgendwie
von
sich zu Herzen nehmen?
Von dem würde er sich vielleicht schon sagen lassen. Ich glaube auch vom Papst würde er sich was sagen lassen.
Nee, der überhaupt nicht, doch nicht vom Papst.
Doch, doch, also jetzt, wenn der Papst hat, der schon dann auch mal so ein bisschen...
Nee, da hat doch der Trump sofort dagegen getruthed.
Ja, 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 aber vorher schon der Franziskus hat noch, da wurde er schon so ein bisschen...
War ein bisschen
kleinlaut, aber naja, gut, aber vom König lässt er sich vielleicht schon was sagen. Wenn er ihm einfach so mit dem goldenen Zepter vielleicht
so mal so auf
die Frisur so ein haut. Oder auf dem Hinterkopf.
So und der Trump aber dann fragt, darf ich auch mal die Krone aufsetzen, zum Beispiel.
Das darf er sicher.
Wie sich das anfühlt.
Und dann kriegt er natürlich eine Dornenkrone aufgesetzt.
Nee, ja. Das ist auf gar keinen Fall. Dann ist auch noch ein
aber Jesus er wird sich trauen zu fragen.
Märtyrer.
Gut. Also wir sind ja, wir sind wir ja hier. Ja,
natürlich, die Dornen sind nur innen.
Nach Dorn außen innen. Ist eine Gold... Jetzt müssen wir mal kurz Proof of Concept machen, weil wir haben ja über den Brexit irgendwie gesprochen, wir haben über Freundschaft gesprochen, wir haben über gelebten Populismus gesprochen. Ja, ja. Wir haben ein bisschen die Royals gehabt.
Und wir hatten einen kleinen Ausflug in die Geschichte.
Und einen tollen Ausflug in die Geschichte. Also ich meine, das ist mal ein großer Schwung.
Damit können wir eigentlich jetzt ins Wochenende gehen.
Ja, royal-mäßig ganz, das war schon so.
Nö,
an sich,
sonst
ja.
Sonst war jetzt Royal nur News. Catherine war jetzt News, weil sie in Wimbledon, Wimbledon war ja gerade und sie ist die Patronin des All England Lawn Tennis Clubs und hat die Trophäen dann verliehen und es war natürlich, was hat sie an und sie hatte also ein Kleid an, wo es bis zum Knöcheln ging, also das wurde also irgendwie gesagt sehr elegant und das ist wohl ihr neuer Stil, weil sie hat sich von ihrer bis jetzigen Stylisten irgendwie getrennt. Die Stylistin will jetzt was anderes machen. Mhm. Und Kate habe ich nicht Kate, ja, hat sucht jetzt auch mal selber die Kleider aus.
Sucht selber, okay.
Aber
und gibt es noch was zum Erdbeerpreis?
Nee, ich glaube, der ist stabil.
Okay.
Der ist ja immer stabil.
Ja.
Ist bei Wimbledon ja auch immer.
Ja.
Wichtig, ja.
Wichtig.
Aber es hat mal wieder jetzt ein erdbeerblonder Spieler gewonnen, also insofern
stimmt,
passt alles.
Toll. Jetzt würden wir gerne die Hörer und Innen fragen, ob sie soweit glücklich sind mit dieser Folge. Ich denke mal.
Kommt drauf an.
Man kann ja immer Kommentare hinterlassen, zum Beispiel.
Nee, die haben wir alle abgeschaltet.
Nee.
Nein, auf Insta kann man natürlich.
Ja, auf Insta schon, aber also, den Insta-Account kennt ja keiner.
Aber Herzchen geben für uns, freuen wir uns. Weitere Abonnements freuen wir uns natürlich, dass wir da ein bisschen auch in den Zahlen klettern.
Wenn die Technik die Comments wieder freischaltet.
Ja, nee, die Technik, die Comments, ich finde, die Kommentare sind das Gift in unserer Gesellschaft, deswegen werden die... Und serienmäßig abgeschaltet.
Okay, dann bitte auf Insta kommentieren.
Auf Insta kann man gerne was kommentieren.
Liebe Benita, in Bälde mal wieder einen Besuch im geliebten Land.
Ja, indeed. Ich werde jetzt im August hinfahren und mal gucken, was los ist. Und dann sage ich Bescheid. Nach der Sommerpause.
Nach der Sommerpause.
Vor Trump-Besuch.
Nach der Sommerpause steuern wir übrigens auf ein großes Ereignis.
Oh ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Da mal jetzt schon die Ohren gespitzt.
Ja.
Okay, da muss man uns echt, da lassen wir uns was Unglaubliches einfallen.
Das ist
ein wahnsinniger
Cliffhanger. Also das wird ein Feuerwerk geben.
Prima. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank für die Auskünfte, liebe Benita.
Bitte.
Und lieber Tobi, herzlichen Dank.
Ja, danke.
Dass du auf der Platine alles zusammengelötet hast.
Ich löte das dann gleich jetzt auch fertig. Und danke, Flo, für deine wunderbare Moderation. Und jetzt haben wir wieder so ein ausgemöpseltes Schlusswort, oder?
Genau. Und da gibt es in einem Podcast, der mehr Hörer hat als wir, danke, Ende. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.